Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Lennart, bist du soweit oder musst du noch? Ja, ich lasse ihn noch mal kurz.
Hallo.
Da wird noch der letzte Bissen Rosinenschnecke. Ist Rosinenschnecke?
Mhm.
Ah, die ist gut, ne?
Ist gut.
Die ist richtig gut. Die letzten Carbs reingedonnert für eine vollgepackte Folge. Denn wir haben uns schon wieder zwei Wochen nicht ausgetauscht. Wir kriegen da wieder mehr Regelmäßigkeit rein. Es war wieder Arbeit hin und her, ne? Du warst bei Europameisterschaften.
Genau, bei der EM.
Was ja richtig geil ist.
Ist immer dieses Gefühl, du stehst dann auf irgendeinem belgischen Feld für 2 Stunden und wartest auf. Also eigentlich ist es geil. Und dieses,
das ist der Radsport.
Dieses Flair ist gut und man trifft da auch immer extrem viele Leute. Mhm. Es sind immer auch die gleichen Nasen, die da rumspringen. Ist auch mal lustig. Aber ja, dann ist der Podcast leider verschütt gegangen.
Ja.
Und jetzt holen wir ein bisschen was nach. Mir ist gerade eben aufgefallen, beim Biss in die Rosinenschnecke, also ich in den ersten Podcast-Folgen, die wir gemacht haben, bin ich immer so richtig grau gegangen. Ich weiß gar nicht, was wir damals anders gemacht haben.
Regelmäßig.
Vielleicht hat mich das einfach noch mehr Konzentration am Anfang gekostet.
Yeah.
Aber ich weiß noch, dass ich da in 2, 3 Folgen mal so massiv krachen gegangen bin. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, aber irgendwann gab es da so Punkte, da hat mein Gehirn auch völlig auf Durchzug geschaltet.
Das Schöne ist, das fällt bei mir gar nicht auf, weil ich von Anfang an nicht so wirke, als hätte ich genug Zucker im Gehirn. Wenn ich nehme mal die Studiensachen raus, aber zwischendurch verhaspel ich mich da auch ganz gerne.
Mhm.
Ja, also gut, wir haben jetzt 2 Wochen Zeitraum, es aufzuholen. Dazwischen gab es ein bisschen Rennen bei dir, da hätte ich ganz gerne noch ein bisschen Input.
Ah, ja.
Ich könnte noch mal ganz kurz letzte Worte zu meiner Rundfahrt, nenne ich es immer, mehr Etappenrennen, Riderman.
Haben wir auch noch nicht besprochen.
Genau, wir haben am Zeitfahren oder vor dem Zeitfahren haben wir quasi aufgehört, an dem Morgen. Und ja, dann ansonsten waren noch Kleinigkeiten wie Europameisterschaft, Dinge, die anstehen demnächst, Weltmeisterschaft auf der Straße, auf dem Gravel. Wir haben einiges zu tun und Saisonplanung, Saisonmakroperiodisierung haben wir auch noch auf der Agenda. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal direkt los.
Willst du anfangen?
Okay.
Also, nee, fang einfach an mit dem Rennbericht. Du kannst es ja dann beschönigen von deiner Seite. Aber ich
danke schön, dass du mir
die Plattform jetzt. Wir haben ja aufgehört mit dem Zeitfahrtthema, dass 2 Leute auf dem Straßenrad starten, aber mit Auflieger.
Herrgott, bin ich schlecht im Power-Output auf dem TT gewesen.
Wollte ich da fragen, weil lag's am Pacing, hast du die Power nicht übertragen bekommen?
Erinnerst du dich noch, dass ich gesagt hatte von meiner Pacing-Strategie, okay, ich mach das so, oben ist ja so viel Rückenwind. Ich muss den Anstieg ein bisschen drüber gehen vielleicht und kann halt so ein bisschen dadurch dann, ich sag mal, mich auf der Abfahrt erholen. Ich finde, es ging, ich bin gar nicht so stark drüber gegangen an dem Part, weil ich extra noch natürlich im Hinterkopf hatte, ja, ich will auch nicht zu viel gehen. Und es war am Ende, es waren teilweise halt dann irgendwie so 7, 8, 9%. Ich hatte 8,50er Blatt. Man konnte es fahren. Ich fahre eh gerne im Stehen bei sowas. Ich war langsam genug, keine Ahnung, 20 km/h, da kannst du auch im Stehen fahren.
Ja.
So, bin da hochgefahren, jetzt irgendwie steilster Abschnitt, 3 Minuten 18 mit 350 Watt Average. So, wenn du jetzt oben planst, dass du ein bisschen weniger machen kannst, passt das ganz gut. Ich komme oben über die Kuppe drüber, mein Rückenwind war weg.
Ja,
scheiße.
Der Gegenwind war da.
Gegenwind, leicht, also wirklich auf jeden Fall mit Arbeit. Was ein Tag davor noch Top Speed 69 km/h mit 200 Watt war, waren halt direkt nur noch so 60, 61. Und auf einmal merkte ich so, ich muss richtig treten.
Ja.
Konnte ich mir aber nicht erlauben, also bin ich da runtergefahren mit, jetzt kommt's und jetzt wird's peinlich. Nicht peinlich, aber 235 Watt Average. Die ersten 2 Minuten 15 hat dafür gesorgt, dass ich zumindest mal Durchschnitt 57 km/h Geschwindigkeit hatte, 68 Top Speed wieder. Ich habe mich super klein gemacht, ne? Aber echt wenig getreten. Und merkte halt, trotzdem erhole ich mich nicht gut davon, weil ich in dieser eingeklemmten Position seit, ich weiß nicht, Jahren nicht gefahren bin.
Ja.
Und ich bin nur 2,30 gefahren und habe es nicht geschafft davon, mich ausreichend zu erholen. Was dazu führt, dass ich irgendwann merkte, okay, jetzt kommen wir zu der Wende. Jetzt muss ich eigentlich einen Rhythmus anlegen, wo ich halt irgendwie mein Ding fahre und merke so 2,60, 2,70, 2,80, das ist richtig Pain. Bis ich dann irgendwann von so einem Typen überholt wurde, und er war auch sehr schnell, muss man sagen, das kann nicht sein, habe ich so komplett in dem Moment meine Pacing-Strategie über Bord geworfen, gesagt, komm, jetzt hämmer ich voll drauf, weil da vorne kann ich absehen, das war noch zu 2 Kilometer bis zur Kuppe, jetzt gehe ich mal ein bisschen drüber, habe ich auch gemacht und bin dann schön mit Gas drüber gefahren, war auch gut, hab mich richtig schön gequält, bis oben angekommen, weil ich wusste, in der Abfahrt kannst du eh nicht treten, das war ja klar, da rollst du 1,5 Minuten, dann ist noch 1 Kilometer. Naja, hat ganz gut funktioniert, bin die Abfahrt runter und dann komme ich halt zu der Kurve nach der Abfahrt, will wieder lostreten. Auch da wieder könnte man überlegen, ob vielleicht ein bisschen treten besser ist als gar nicht treten, weil ich trete wirklich den ersten Tritt an und ich habe das Gefühl, ich kriege Krämpfe in beiden Beinen.
Ich muss mal dazu sagen, zu deinen 235 Watt, was ganz komisch ist manchmal bei meiner Holzbein-Thematik, bei dir, du hast ja ein ähnliches Problem, ist, ich habe manchmal das Gefühl, langsamer fahren ist schlimmer als mittelschnell fahren.
Ja, ja.
Ich habe das auch beim Laufen tatsächlich. Das ganz, ist aber auch ganz klar. Krasser Exkurs irgendwie. Vielleicht kannst du mir direkt auch erklären. Ja. Ich laufe los manchmal und bin dann ein bisschen schnell unterwegs, denke so, ah ja, geh mal wieder runter, so ein bisschen auf eher so 5 Minuten pro Kilometer.
Fühlt sich genauso an.
Fühlt sich schlimmer an teilweise. Und dann kacke ich so richtig ab, dann merke ich immer so meine Muskulatur in dem linken Bein und denke so, oh, ist das zäh und alles. Mhm. Und gut, im Laufen ist es halt irgendwie so, dann ist, glaube ich, der Zyklus, die Belastung ist eine ganz andere.
Ich helfe dir ganz kurz, Bodenkontaktzeit
ist länger.
Dann, genau, ist länger.
Genau. Und das ist mehr Torque, glaube ich, auch dann. Oder
nee, mehr Torque nicht an sich, hast du ja eine gleiche oder ähnliche. Nee,
du hast einen längeren Torque.
Es verlängert sich die Zeit, genau. Du musst die Muskelspannung länger aufrechthalten.
Genau.
Was dann meistens aber dazu führt, dass wenn du die Technik dann nicht so hast, wie wenn du schnell läufst.
Habe ich nämlich auch überhaupt nicht. Das ist das Ding, ich bin viel zu schlecht, um langsam zu laufen.
Und dann sackst du in dich hinein und dann musst du nämlich anfangen, wieder mehr zu arbeiten, anstatt den Körperschwerpunkt oben zu halten und vorne zu halten.
Bin ich schon 2-3 Mal so richtig abgekackt, als ich langsam gelaufen bin, dachte, was ist jetzt los? Bin dann irgendwann, keine Ahnung warum, wieder ein bisschen schneller gelaufen, vielleicht weil es leicht bergab ging und sowas. Auf einmal war das so, ah, es geht wieder besser und dann bist du wieder in dem Rhythmus drin. Und deswegen ist es auch beim Radfahren manchmal so, dass sich teilweise 2,60 noch besser anfühlen als 2,30, was halt ganz, ganz komisch ist.
Ja, ja. Und ich hatte in dem Moment halt gedacht, okay, ich kann mir gerade ein bisschen was einsparen, weil das ist meine einzige Chance jetzt gerade fürs weitere Zeitfahren. Ich versuche, mich so klein wie möglich zu machen. Und ich meine mal ganz ehrlich, vielleicht habe ich einen kleinen Powermeter-Drift, aber es wird jetzt nicht immens sein. Und mit einer auch leichten Abfahrt, klar, aber trotzdem dort 20 Watt teilweise mit 60er Schnitt zu fahren, ist trotzdem erstmal nicht schlecht. So, ich habe viel Geschwindigkeit daraus geholt. Es war taktisch in dem Moment, es war wenig Power, aber es war taktisch nicht verkehrt, wenn ich mir sagte, okay, ich muss mich da ein bisschen erholen, das so anzugehen. Am Ende muss ich sagen, ich habe jetzt letztens mit jemandem gesprochen bei einem Videocall. Der hat auch ein bisschen mehr Gewicht mitgebracht, ja, und die Position, das passt auch nicht, aber teilweise 100 Watt mehr getreten average und 2 Minuten langsamer gewesen. Also man muss, ich habe dann schon, ich kann sagen, ich habe super wenig Watt getreten. Ich bin average jetzt, ich kann es mal gut sagen, 262 Watt gefahren auf 22 Minuten. Habe damit aber halt dann auf der Runde halt ein 42er Schnitt, also eine ganz akzeptable Geschwindigkeit rausgeholt für das, was ich getreten bin. Das muss ich schon sagen. Gut, aber wenn halt Richie dann halt mit dem Straßenrad 375, 380 normalized, glaube ich, fährt auf das ganze Zeitfahren, ja, dann natürlich gibt er mir eine Minute.
Dann hilft das auch nicht, ja.
Ja. Auf jeden Fall war diese passive Pause, wie ich schon sagte, das war auch nicht so geil, da kommst du um die Kurve rum. Ich will dich Peak Power, 400 Watt. Mein Sprint gefahren. Stark. Ich habe einfach richtig gesagt, komm, jetzt mal richtig sprinten. Wirklich, das waren 300 Watt oder sowas. Und es hat sich angefühlt wie ein Sprint. Ich kam ins Ziel. Ich hatte so die Beine zu. Ich konnte nicht mehr stehen. Ich bin hingefallen. Wirklich, also die Beine konnten nicht mehr kontrahieren. Ich bin kurz hingefallen, saß auf dem Po und musste erst mal warten, bis ich wieder klar kam.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, was ich ganz kurz noch ansprechen möchte, ich kürze Etappe 2 und 3 ein.
Ja, wollte ich gerade sagen, weil wir haben ja auch ein ziemlich geiles Video dazu.
Ja, voll. Also guckt euch gerne an, weil war cool, das Ganze mit Bildern zu begleiten. Nochmal an der Stelle, der Rick hat das echt geil gemacht, muss man sagen, der Veranstalter. Ich habe mit ihm mal kurz gesprochen, er meinte, ich weiß halt, wie es ist, Radfahrer zu sein, ich weiß, was dann halt braucht. Wir hatten samstags 30 Grad, keine Wolke am Himmel, das war geiles Wetter. Du wusstest aber genau, auch ich als Einzelstarter, ich habe ja kein Team dabei, ich fahre mit 2 Flaschen los, eine 0,75, eine 0,5. So, und jetzt hast du ein Problem. Da hast du 2 Stationen gehabt, wo von außen angegeben wurde. Die eine sind wir 2-mal gefahren, das heißt 3 Möglichkeiten von außen anzunehmen. Das haben die gut gemacht. Die ersten, die standen damit hier Wasser, 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 die nächsten mit Carbs.
Ja.
Und was ich großes Lob an den Veranstalter, der hat Motorräder auf die Strecke geschickt. Du hattest wirklich, und das muss ich einfach sagen, es hat so gut funktioniert, zumindest.
Immer Windschatten.
Genau.
Das ist richtig gut organisiert für dich.
Ja, das war super einfach. Auch wenn du mal abgefallen bist, bist du wieder vorne rangefahren. Nee, wir hatten halt wirklich, die waren halt zumindest vorne in den Gruppen, ich weiß nicht, wie es halt dann in den anderen Gruppen waren. Ich war einmal abgehangen, dann waren wir auf, ich sag mal, Gruppetto 3 oder 4. Der ist vor und zurück gefahren, die hatten hinten so ein Tablett von ungefähr 30 bis 40 Flaschen hinten drin. Du konntest immer sehen, ich habe später mal das System verstanden, sorry an der Stelle, falls jemand eine leere Flasche gegriffen hat. Ich habe meine einfach da oben reingestellt.
Deine alte?
Ja, genau, die sind leer. Das ist ja wir haben nachher immer die gleichen Flaschen, weil alle vom Veranstalter gegeben wurden. Ja. Und da hast du so eine Niete gezogen. Aber die schlauen Leute drehen die um. Also wenn der Boden nach oben guckt, weißt du, die ist leer. Ah. Wenn der Hals nach oben guckt, weißt du, die ist voll. Aber ich hätte die aber so reingestellt. Sorry, falls jemand gegriffen hat. Das ist dann wirklich nämlich eine Niete. Aber das war so geil. Wenn ich kam neben dir, greifst die Flasche, fährst weiter. Ich habe an dem Tag in 2 Stunden 30, 2 Stunden 40 sowas, 6 Flaschen getrunken, Lennart. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Hydrierung überhaupt kein Problem. Mega, mega geil. Das
geil. War cool. Nicht schlecht.
Ja.
Etappe 2 und 3. Ich glaube, Etappe 2 hast du Zeit kassiert. Etappe 3 war es weniger Zeit. Da ging es eher so auf ein. Also, wie schwer ist das Rennen?
Ja. Also,
ich habe mich immer wieder gefragt, wo würde ich da landen? An einem guten Tag?
Ich habe mich gefragt, lass mal gemeinsam das nächste Jahr angehen, weil ich glaube, du könntest super gut viel mitrollen und durch Rennintelligenz viel wettmachen, am Sonntag vor allem.
Ja,
das wäre dein Rennen.
Samstag ist wahrscheinlich ein bisschen zu schwer einfach.
Und der Samstag ist einfach so ein bisschen in your face irgendwie gewesen. Ich bin ja auch, taktisch muss ich sagen, groß Lob an mich selbst an der Stelle. Nein, ich habe wirklich alles richtig gemacht. Ich habe mich in Position gebracht. Da habe ich bei mir selber nicht viel zu kacken, außer vielleicht, dass ich hätte kleiner ketten müssen. Aber ich habe mich auf Position 12 oder 10 in diesen Berg reingefahren. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Trotzdem fährst du 450, 460 und die fahren alle.
Wie lange sind die Dinger denn? Bitte? Die sind doch relativ kurz, oder? Die sind zwischen 3 und 5 Minuten.
Richtig, und der Wartenberg in dem Fall, das war das steile Stück. Jetzt mal die wirklich steilen Meter sind dann 900 Meter. Es hat jetzt gedauert 3 Minuten 40.
Ist das das längste?
Das ist der Hauptanstieg. Das ist der, wo ich halt krachen gegangen bin.
Ah, krass. Also das heißt, du fährst halt 3 Minuten Vollgas. Das ist so 3, 3,5 Minuten. Ja. Aber du fährst nicht mal 5 Minuten. Dann ist das eigentlich gar kein so...
Und am Ende muss man sagen, ja genau. Du fährst nicht 5 Minuten. Du fährst, du hast eine kleine Senke da drin. Du fährst, wirklich, ich würde sagen, sind Jedermann-Rennen auf der, vom Riderman 3 bis 5 Minuten, maximal 5 Minuten schnell. Bei anderen Jedermann-Rennen zwischen, sag mal, 4 und 8 Minuten, je nachdem, kannst ja rund um Köln
ja,
zum Beispiel.
Ja, genau, also es ist zum Beispiel aber für mich eher passender als rund um Köln, weil wenn die rund um Köln dann 6, 8 Minuten fahren, dann rotieren meine Augen im Kreis und ich komme nirgendwo her. Und das andere ist halt, ja, so kannst du es über Laktat regeln, je nachdem, was für einen Tag du hast, ob du Bicarb drin hast und das für dich funktioniert, ist das halt schon was du echt gut mit vormachen kannst.
Voll, und ich hatte das leise Problem, also ich bin vorne mit dabei gewesen, ich sag mal 400 Meter vor Ziel, vor Kuppe, oder vor, ja doch 300, 400 Meter vor Kuppe, war ich noch auf Position 15. Und dann bin ich einfach komplett stehen geblieben, weil ich den Gang nicht mehr rumgebracht habe, da hatten wir 18%. Dann habe ich das Drehmoment nicht mehr hingekriegt, ich hatte bis dato 3 Minuten 27 mit 448 Watt, 6,1 Watt pro Kilo und da muss ich sagen, das ist
sportlich gut. Ist das auf jeden Fall, also ganz wenig das, ist es nicht.
Ja, genau, das hat gereicht, um die auf Distanz zu halten, mit den Abfahrten, dass die Gruppe wieder zusammenrollt, hätte es funktioniert. Nur du kennst mich halt und ihr kennt mich alle, danach bin ich explodiert und dann sind mir die Gruppen abgehauen. Aber, ich sag mal so, ist machbar, das kannst du auch in dem Part und wenn das dann wieder zusammenläuft, dann sieht es halt wieder gut aus.
Ja.
Am Ende war es dann so, dass als ein Anstieg im Finale, der war ein bisschen länger, dann fährst du halt schon nochmal so 10 Minuten hoch, wenn die richtig schnell
10 fahren. 10 Minuten, ja, das hast du mir jetzt nicht gesagt eben.
Warte, mit 2-3%, hinten raus da Richtung 4-5%, also am Anfang hast du noch viel Windschattensituation, aber wenn halt dann jemand wie Moritz Palm da vorne loslegt oder halt dann der spätere Sieger, dann hast du einfach, der Stefan, dann hast du halt einfach, fahren die halt 6 Watt pro Kilo da hoch, so ewig lang und dann ist es halt irgendwann auch... Auf der Etappe.
Die Kommentare sehr lustig übrigens unter den Beiträgen, dass man vielleicht mal Dopingkontrolleure auch zu jedermann reinschicken soll. An der Stelle sprechen wir einfach nicht weiter darüber, aber ich glaube, das wäre eine vernünftige Sache an der einen oder anderen Stelle mal. Das ist in sehr vielen Gran Fondos der Fall, dass da viele Leute von irgendwoher zusammenkommen und man nichts über die Historie derjenigen kennt. Und ich glaube, im Sinne des fairen Sports ist das eine wichtige Sache auch für Jedermann-Rennen. Ich glaube, einige machen es auch.
Ja, also prinzipiell muss man sagen, um also auch da eine Lanze zu brechen für alle, die jetzt schnell fahren, das ist natürlich auch, also es wirkt dann von außen super schnell. Und es hat auch einer drunter geschrieben.
Das war jetzt keine spezielle Anschuldigung. Ja, genau. Ich fand die Kommentare sehr lustig unter den Instagram-Beiträgen vom Riderman.
Ja,
wo dann,
voll.
Glaube ich, mehr, also wirklich viele Leute was geschrieben haben in die Richtung.
Das verstehe ich auch und ich sag mal, auch da, wir hatten ja auch auf meinem YouTube-Video gab es auch Kommentar zum Beispiel, dass einer meinte, ey, ich bin wie den ganzen Tag 280 Watt Average gefahren und habe dann 7 Minuten kassiert, so nach dem Motto, was macht ihr da vorne?
Ja.
Wo ich auch denke, ja, dann bist du wahrscheinlich aber auch
vielleicht ein bisschen ineffizient gefahren
und
oder auf den Geraden dann, wenn man abgehängt ist, immer von vorne und
da ist toll. Genau das Gruppetto von vorne angeführt und so und ich muss sagen, das ganze Rennen jetzt, die zweite Etappe mit dem Anstieg, da bin ich jetzt, was habe ich hier, 2 Stunden 56 mit 2,25 Average, 2,79 Normalized. Das ist jetzt erstmal nichts Utopisches.
Ja.
Und hast dann trotzdem mal irgendwie so ein 42er Schnitt drauf. Es ist halt, es konzentriert sich immer auf diese einzelnen kleinen Phasen. Aber macht Bock, man kann gut Rennfahren üben. Für alle, die mal Interesse haben, macht es mal, probiert es mal aus. Weil selbst wenn ihr merkt, oh, das ist mir zu hektisch, das ist das Schöne an diesem Jedermann-Rennen. Es gibt dann nochmal Gruppetto 2, 3, 4 und man hat trotzdem da Kollegen, die Bock haben, einfach das Ding rumzubringen und war ein guter Vibe. Und Ulle stand auch am Start.
Da du jetzt gerade schon Schnitt gesagt hast, ist die perfekte Überleitung raus aus dem Jedermann-Thema.
man
kann es
zusammenfassen.
Die Rennen sind auch mittlerweile oder ich glaube auch in der Vergangenheit auch schon sehr sportlich gewesen. Ja. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben.
Ich fahre nach Münster, das kann ich noch eben kurz anreißen. Du fährst
nach Münster, okay.
Um das eben jetzt die Saison damit abzuschließen.
Du fährst Münster.
Ja. Das wollte ich nur mal sagen. Mehr kann er sich das demnächst noch sagen.
Okay. Du fährst Münster, gut, dann.
Ja.
Ich mache noch einen ganz kurzen Wrap-up von Poolheim.
Ja.
Von der einen Amateurblase in die andere Amateurblase. ich finde es immer ein cooles Rennen, Poolheim.
Ja.
6 Kilometer Runde, ja. Leichte berghoch zum Ziel.
Ja, erzähl.
Ich finde, es ist ein bisschen Wind gewesen. Ich finde es immer interessant. Das Rennen tut halt hinten raus dann schon so ein bisschen weh.
Ja,
Distanz bei mir, halt, ne? Ja, ich habe bei mir dann halt gemerkt, was ich ganz interessant finde, eine Stunde kann ich schnell fahren, so mit der jetzigen Form, ohne wirklich trainiert zu haben. Also ich bin Fahrrad gefahren und ich bin gelaufen, aber ich habe nicht speziell trainiert.
Normalerweise sagen sie das alle immer, aber ich kann es bestätigen,
ja, genau,
habe ich nicht viel trainiert.
Das ist das Ding. Das
ich kann es jetzt supporten.
Also ich mache Sport, sagen wir mal so. Und das Fitnesslevel ist vollkommen in Ordnung, aber es ist, wenn du halt wirklich vorne reinfahren willst, musst du halt sehr fit sein. Dann habe ich jetzt gemerkt, eine Stunde ist es das Interessante, da kann ich auch richtig schnell fahren. Mhm. So, das heißt, da waren so ein, zwei Situationen, wo du merkst, dass das Feld wird lang und jetzt gerade fahren vorne die gleichen 10, 15 Nasen immer wieder vorne. Du merkst, okay, das sind so all die Leute, die auch hier so für den Sieg in Frage kommen. Aber nach Stunde habe ich da nichts mehr mit zu tun gehabt. So, da war, also in der ersten Stunde war das so cool, ich war als Einziger vom Team am Start, also
okay.
Dachte ich so, okay, ja gut, ich muss hier ein bisschen schlau fahren. Und dann irgendwann war es halt eine ganze Runde schnell.
Ja.
Ich bin auf der Zielgeraden zu einer Gruppe hingesprungen und dann war die Runde schnell. Das war so ein bisschen so ins Laktat gefahren und dann erstmal für 6 Kilometer, 7 Kilometer, das werden 10 Minuten gewesen sein, nicht mehr aus dem Laktat rausgekommen.
Ja.
Und das hat bei mir so krass die Muskulatur zerstört.
Ja.
Also vom Gefühl her, ich hab diese Fatigue Resistance gerade mit der schlechten Form einfach nicht gefühlt.
Ja,
so, ich kann irgendwie, auch jetzt bei einem Swift-Rennen, was ich wieder gefahren bin, ich kann da einigermaßen schnell fahren. Das ist nicht super weit weg von normal.
Mhm.
Da fehlen so 10, 20 Watt vielleicht. Mhm. Aber dieses Wiederholte, oder wenn man halt zu lange in der Suppe umfährt, dann ist Ende.
Ja, du hast halt deine Physiologie, dadurch, dass du halt so viel Pause hast, du hast nicht alle Prozesse einer maximalen Sauerstoffnahme, ist ja weg. So, du hast halt trotzdem noch ein paar, das funktioniert ja noch ganz gut, aber das hat sich ein bisschen verschifftet, wahrscheinlich auch in vermehrt Typ 2A-Faser, glykolytisch, verbrauchend.
Jo.
Und das merkst du auf einer Stunde nicht und irgendwann merkst du es dann halt schon. Also, du müsstest eigentlich eine ganz andere Herangehensweise nehmen, dass du sagst, ey, ich muss jetzt so maximal konservativ fahren. Nicht, weil es mir jetzt gerade schlecht geht, sondern weil ich perspektivisch fahren muss.
Ja, genau.
Ne?
Aber ich wusste auch, oder beziehungsweise ich wusste, das ist vielleicht das falsche Wort. Ich hatte das Gefühl, ich bin sowieso nicht am Ende des Rennens in der Lage, um den Sieg mitzufahren.
Ja, ja.
Deswegen dachte ich, ja, fährst halt einfach ein bisschen Radrennen, weil ich mir nicht zutraut, ob jetzt im Umkehrschluss lief die erste Stunde eigentlich so gut, dass wenn ich vielleicht wirklich ganz konservativ gefahren wäre, dass man hätte versuchen können, Finale zu fahren. Aber
okay.
Es hat einfach Spaß gemacht. Ich fand es aber interessant zu sehen. Und es liegt, glaube ich, auch daran, ich fahre zurzeit nicht länger als 3 Stunden am Stück Rad. 3 Stunden ist schon eine große Einheit.
Mhm.
Meistens irgendwie laufen 1 Stunde oder drunter.
Ja, ja.
Swift-Rennen oder Swift-Einheiten 1 Stunde drunter. Mir fehlt aus meiner Sicht halt einfach dieses Volumen und auch die Fatigue-Resistance, um da am Ende so eines Rennens auch noch sagen zu können, okay, ich rufe mein Sprintpotenzial ab, weil da fehlen mir Welten dann nach so einem Rennen.
Okay, verstehe. Das ist interessant zu sehen. Okay,
Macht keinen Sinn, denn da sind so Falten auf der Stirn gerade.
Nee, ich habe gleich eine Frage für dein Finale. Doch, macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe gerade gecheckt.
Hast du meinen Pfeil aufgemacht oder was?
Ich habe deinen Pfeil aufgemacht, weil ich einfach.
Ich wollte angefahren.
Und?
Ja, das war noch gut. Ich bin als Erster in die letzte Kurve gefahren und dann geradeaus gefahren, einfach weil war keiner mehr da und dachte mir so, gut, ich fahre einfach komplett auf die Außenfahrbahn und habe dann praktisch am Scheitelpunkt der Kurve ganz außen angehalten, damit ich niemandem im Weg stehe.
Ah, okay.
Ja.
Für wen hast du angefahren dann?
Für einen zukünftigen Teamkollegen, mit dem wir ein bisschen trainiert haben, was auch gut funktioniert.
Okay, also hat er sich gut im Rennen geschlagen.
Ja.
Geil. Ich hatte ganz panisch gerade geschaut, ob mein Strava-Com geklaut wurde auf dem Rennen. Aber ist es nicht.
Aus welchem Jahr ist der?
Naja, ich hab ein Special-Com. Ich habe das nicht erstellt, muss ich sagen. Sonst hätte man ja so zurechtgedreht. Aus dem Jahr, ich glaube.
So von Kreisverkehr zu Kreisverkehr?
Nee, 3 Runden.
3 Runden?
Ist richtig peinlich. 3 Runden habe ich 22 Minuten 50, 45, 5er Schnitt. Ich glaube aus dem Jahr
in diesem Schnitt.
21 oder sowas. Ja, also die schnellste Runde würde ich damit sagen ist 50. So, und die schnellsten 3 sind 45. Mhm. Das will ich jetzt aber als Vergleich sagen. 21, ja. Aus dem Jahr 21. Keine Ahnung, ich bin über die letzte rein und als erster raus wahrscheinlich. Zeigt gleich, aber noch habe ich.
Sein, ja. Gut, jetzt springen wir mal ein bisschen weiter.
Ja.
Ich habe hier meine Themenliste. Also, Straßen-WM haben wir. Wir haben eine Straßen-EM zu besprechen. Es war Montreal und Quebec. Wout hat einen lebenslangen Vertrag unterschrieben.
Was war da los?
Bei wo? bei Wout oder bei Montreal und Quebec?
Also bei Wout.
Ja, der hat sich gedacht, und Tanja meinte das gestern, eigentlich ja. Mega geil als Writers Agent, du machst einmal die Arbeit und sagst, boah, alles klar, jetzt ist der Vertrag unterschrieben, du musst nie wieder einen neuen Vertrag suchen für den Kerl.
Ja, klar.
Und ich frage mich halt, gut, der wird natürlich ein bisschen, der wird speziell ausformuliert sein, aber
ja.
Wer entscheidet, wann der Kerl seine Karriere beendet? Fährt er bis 72 jetzt einfach als Profi und hat sein Gehalt von 2,5 oder 3 Millionen oder was auch immer der Kerl verdient?
Interessant, ne?
Weil, also
es müssen ja schon ein paar Ausstiegsklauseln sein.
Das genau, wenn er vielleicht unter so und so viel UCI-Punkte sammelt, ja. Oder unter so und so viel Renntage finisht oder sowas, dass es da irgendwelche Klauseln gibt, wo halt klar ist, wir zahlen dem 72-Jährigen, der jetzt immer noch am Start steht, keine 3 Millionen Euro Jahresgehalt.
Ja, genau. Also das muss ja, also es ist also sehr werbewirksame.
Dass das Team wahrscheinlich, also dass es niemals so lang existiert, wie man Radteamset leider kennt.
Ja, genau. Obwohl Rabobank gab es schon sehr lange jetzt.
Ja.
Ich finde es interessant, es ist sehr werbewirksam oder sehr, sehr mediale Außendarstellung, war sehr interessant auf jeden Fall. Es wirkt natürlich gut aufgebaut, es wirkte so wie so ein Abschied jetzt nach seinem Sturz und so. Und jetzt genau das Gegenteil, hier Lifelong Contract. Aber klar, es ist wahrscheinlich auch so viel Klauseln, dass es schon irgendwie Möglichkeiten gibt, da rauszukommen.
100%. Ja. Ich frage mich auch, ob es vielleicht fixe Ablösesummen gibt, weil, also das, was die natürlich jetzt gemacht haben, ist, der trägt einen Red Bull-Helm, ne? Also
ja.
Sie wollen den abschirmen, genauso wie Canyon das relativ schlau gemacht hat mit Mathieu van der Poel, dass sie ihm auch einen 10-Jahres-Vertrag mit der Marke gegeben haben, 5-Jahres-Vertrag, glaube ich, mit dem Team.
Ja.
Da war klar so, es steigt ein Player wie Red Bull ein. Wir müssen jetzt lass mal schnell hier saven und gucken, wie wir die wichtigen Leute vom Markt nehmen können. Zumindest.
Aber würde auch ein paar Spekulationen unserer Seite aus jetzt auch einfach jetzt obsolet machen, als wir darüber nachgedacht haben, ne, Trainer schon gewechselt, vielleicht ne, mit Red Bull.
Da haben die sich das bei Wismar auch gedacht,
Den wollen wir mal behalten.
Den wollen wir mal behalten.
Noch ist guter Vibe hier.
Genau. Ich habe mich dann gefragt, in dem ganzen Prozess, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Er ist 30, glaube ich. Kann das sein? 94er Jahre.
Doch, 94er, doch, dann ist er 30, ja.
Genau. Wann kickt denn das biologische Alter rein, ne? Das war so ein Nebenthema, was ich aufmachen
also bei
wollte.
Bei Wout und so Mathieu, glaube ich, überraschend spät. Ich glaube, die werden sowas noch lange halten. Ich glaube, so ein Wout, ich würde sagen, in 3-4 Jahren wirst du schon merken.
Was ist das genau?
Ja.
Ist es einfach die über Jahre hinweg gehende kontinuierliche Faserschift? Deswegen sieht man ja viele ältere Fahrer und auch Sprinter, die dann nach und nach einfach mehr so Dieselmonster werden und ihre Spritzigkeit verlieren.
Ja, genau. Also es ist im Alter sowas wie VO2 Max wird absolut erstmal geringer. So, du kannst durch Training lange aufrechthalten. Auch Ausdauersportler werden halt VO2 Max-Werte haben, die andere Nicht-Profisportler niemals erreichen werden würden. So, das ist klar. Die halten das lange aufrecht. Aber auch das ist irgendwann halt schwieriger aufrechtzuerhalten. Die Proteinsynthese wird langsamer im Gesamtsystem, deswegen erholt man sich auch langsamer, man regeneriert langsamer. Und das macht es schon ein bisschen schwieriger, auch vielleicht auch rechtzeitig mal in Form zu sein. Dann muss er irgendwie überlegen, okay, wenn ich jetzt nur in einem Verstrichen eine 86er VO2 Max habe und nicht 92, wie kriege ich jetzt daraus die höchste Leistungsfähigkeit dauerhaft? Das heißt, du wirst ein bisschen dieseliger und sowas wie Faserschiff, genau, also Fast-Twitch-Anteil wird etwas reduzierter.
Das ist so ein richtiger Robert Racing, so mit 39, bisschen abgezehrt, bisschen zu sehr abgezehrt.
Ja.
Also als Mountain-Domestik so irgendwo den Tourmalet hochschrubben.
Ja.
Für Jonas Vingegaards als Nachfolger.
Es wird schwer sein, dass diese Punchiness dann einfach beizubehalten für ewig und halt auch weiterhin immer ein Klassikerfahrer zu sein. Es sei denn, du veränderst die Art der Klassikerrennen oder die Fahrweise. Ich meine, das hat sich auch schon mittlerweile etabliert, dass du 60 vor Ziel schon losfährst. Ja,
wollte ich gerade sagen, dann machst du es einfach so, der fährt sofort los.
Genau das. Also
das Lustige ist ja,
du brauchst länger.
Das erste Mal, wo er das macht, ist dann so Alarm, Wout van Aert fährt 170 Kilometer vor Ziel los. Was ist hier? Was geht
er
hier?
Er ist alt geworden.
Genau, wenn du merkst, dass er mehr als 120 vor Ziel losfährt, dann ist er alt geworden. Dann weißt du
das
selber.
Bei den Bäumen und den Ringen so. Das kannst du bei Kilometerständen bei Wout in Soloflucht sehen.
Genau.
Warum? Weil es funktioniert. Naja, und es wird dann schwer sein, glaube ich, wenn es junge Fahrer gibt, die ähnlich auf Punchy-Level unterwegs wären, ne, dass sie halt mitfahren und einfach sagen, okay, ich sitze dann irgendwie hinten dran und sprinte den einfach, weil der wird seinen Peak-Power auch nicht ewig halten können.
Ja. Gut, das heißt, der Kollege ist jetzt schon mal safe unter Vertrag. Tratnik zu Red Bull Bora Hansgrohe war jetzt noch die offizielle Bestätigung. Ich glaube, das haben wir schon relativ früh hier auch schon mal besprochen. Ich glaube, an Transfer-News gibt es sonst gar nicht so krass viel. Es sind ein paar U23-Fahrer. Es gibt einen Argentinier-Fahrer, Paul Secha,
ja,
glaube ich, wird er ausgesprochen, direkt von der U19 in die World Tour Mannschaft. Auch da geht es halt viel darum, um diese Talente jetzt abzuschirmen vor Red Bull
Bohr.
Ich glaube, es gibt zwei oder drei Teams, die halt, wo alle anderen Teams Angst um ihre Nachwuchsfahrer haben, ist jetzt Red Bull Bohr und UAE Emirates. Und ja, also Jumbo Visma oder Visma Lise Bike. Ich habe es bis Ende des Jahres drin, glaube ich.
nächste ist ein anderer Name.
Das ist noch so eins, was halt immer viele gute Nachwuchsfahrer wegsichert. Aber ansonsten im Frauenradsport ist noch relativ viel passiert.
Ich wollte sagen, einen Namen hätte ich im Frauenradsport noch.
Ja.
Habe ich damals schon vor irgendwie kam die mal in Thailand gespielt vor Jahren. Sky Schneider.
Ja, geht zurück von Miami Blazers, letztes Jahr noch Legion, wieder zurück zu SD Works Pro Time.
Ja, früher bei Bolts
Dolmans, ja.
Und
gleiches
jetzt,
Team für die Leute, die es nicht wissen.
Also aus den Crit Races wieder in die World Tour.
Aus den Crit Races in die World Tour, zurück zu den Crit Races und jetzt wieder in die World Tour, weil die ist früher schon. Als ich beim Intelligentsia Cup in Chicago, 2016 oder so waren, sie und ihre Schwester, da war die, glaube ich, muss die 18 gewesen und 17, da haben die da alles auseinandergenommen.
Wahnsinn.
Und dann ist sie, vier Jahre.
Vier fette Goldchains um den Hals und los.
Nee, dann noch nicht. Da war es noch ein bisschen anders.
Okay, das kam dann noch. Ich meine, am Ende, die ist jetzt auch, die 26, ist ja so ein Alter, wo man gut in die World Tour, die erste Frauenliga jetzt reingehen kann, wo man wollte.
Vor allem, wenn man halt schon 4 Jahre mal da gefahren ist oder 3.
Ja, und die hat auch ein gut Leistungslevel. Aber was ist das so für ein Move eigentlich? Nimmt man die jetzt für ein paar Rennen, wo sie im Sprint reinhalten kann? Will man die nochmal langfristig da aufbauen? Also was?
Ich glaube, das ist für mich auch nicht so, also die ist ja schnell.
Ja.
Aber die ist nicht.
Die ist crit schnell.
Die ist crit schnell, aber die ist halt auch, die ist, glaube ich, technisch sehr gut.
Mhm.
Die hat, glaube ich, auch ein gutes Auge. Mhm. Ich glaube, damals hatte sie noch nicht genug Motor für die World Tour. Und es ist natürlich auch mal schwierig für Amerikaner, hier rüber zu kommen, in eine andere Kultur. Nicht jeder fühlt sich wohl.
Ja.
Aber bei ihr ist es ein interessanter Move. Also sie ist letztes Jahr schon noch mal ein paar UCI-Rennen mit der Nationalmannschaft hier gefahren und ist auch ganz gut unterwegs gewesen bei ein paar Punkt-1-Rennen und so. Also ich glaube schon, dass die als andere oder reifere Fahrerin jetzt zurückkommt.
Ja, klar.
Ein Einjahresvertrag, glaube ich, unterschrieben, wenn ich es richtig gesehen habe. Wird spannend. Also,
Ergebnis hat sie damals ja nicht wirklich geholt, als sie halt
Profifahrerin
war.
Damals war sie nicht so gut, als sie letztes Jahr und vorletztes Jahr mit der Nationalmannschaft da war. Dann war es wieder so, gut, wir hatten ein paar Top Tens, auch bei, bei so Drecksrennen. Bei so Regen, Kopfsteinpflaster, also Rennen, wo du durchaus auch irgendwie den Motor mitbringen musst. Du kannst nicht nur Auge mitbringen.
Das fand ich ganz, ganz interessant.
Ja, interessanter Move auf jeden Fall. Ansonsten Elise Chubby geht von Canyon SRAM zu FDJ Suez. Dann gab es noch Teamwechsel von Neve Fischer-Black von SD Works zu Lidl Trek, die jetzt auch da wie Männerteam letztes Jahr fürs Frauenteam echt gut eingekauft haben. Ja, aber ich glaube, das war es dann so.
Aber Jonas Rutsch schon gehabt?
Jonas Rutsch doch zu Intermarché One
T. Und dein Tour L'Avenir Ion Mats Wenzel geht zu Kern Pharma,
ja. Um von Castrio zu lernen.
Ja, genau, echt.
Castrio haben wir immer noch nicht bestätigt bekommen, dass er zu Ineos geht.
Mhm.
Ist ja das Gerücht. Mats, jetzt kann man direkt die Überleitung machen. Perfekt.
So.
U23 EM-Rennen.
Ja.
Krasses Rennen gefahren, Mats.
Ja.
Ja. Lukas hat es nicht gesehen.
Du musst mich abholen. Ich gebe zu. Da. Karte und Tisch.
Kurs war ein bisschen eine Mischung aus schwer, aber auch zu leicht für eine richtig krasse Selektion.
Ja, ja.
Im U23-Rennen allerdings haben die Holländer, die Franzosen und noch eine Nation das Ganze, den Kopfsteinpflasterteil in der Mitte mit dem so einem Klassikerprofil genutzt, um eine Selektion herbeizuführen. Mats, den du gerade angesprochen hast, der war schon vorher auf der flachen Anfahrt sozusagen zur Cobble-Section in der Spitzengruppe. Die war, ich glaube, eine halbe Stunde vorne, ist nie richtig weggekommen. Belgier haben es zugefahren. Und danach löst sich irgendeine 14-Fahrergruppe, 12-Fahrergruppe auf dem Pflaster. Niklas Behrens mit drin als einziger Deutscher. Leider lag Tim Teutenberg kurz vorher auf der Schnauze und war dann zu weit hinten, um in die Gruppe zu springen. Und die Gruppe fährt erstmal weg und wird dann so in der zweiten Koppeltrunde, die sind da zwei, glaube ich, gefahren, die war 30 Kilometer lang, war so ein paar Hügel drin, ein paar Kopfsteinpflasterabschnitte, wird die Gruppe, ist das Feld wieder näher dran und dann springen noch mal so ein paar da rein und unter anderem Mats fährt erst dann zusammen mit Christen erst zur Gruppe hin und dann aus der Gruppe nochmal raus. Und vorne in der Gruppe, jetzt ich versuche das chronologisch mal aufzuziehen, haben dann sich der spätere Sieger, jetzt stehe ich auf dem
Schlauch. Holländer.
Der Holländer, ja. Hubarts.
Hubarts, ja.
Und der Franzose, dessen Namen ich jetzt nicht habe, abgesetzt und Niklas Behrens ist dann noch dahin gesprungen. Und das war auch schon ein ziemlich guter Move, weil dass sowohl die Franzosen als auch die Niederländer hatten zwei weitere Teamkollegen in der Gruppe. Das heißt, da war klar, wenn eine Gruppe geht mit einem der beiden Nationen oder zwei der beiden Nationen, dann musst du jetzt oder nie mit, sonst ist vorbei.
Ja.
Und Niklas ist da noch richtig gut hingesprungen. Da konnte oder wollte, wahrscheinlich konnte da keiner mitfahren, ist da rein und hat dann auch direkt so Gas gegeben, dass die Gruppe einen schönen Vorsprung hatte. Also er war mit direkt Abstand Momentum der aktivste in der Gruppe.
Das kann ich mir vorstellen.
Das kann ich mir vorstellen. Hat sogar, als ich ihn vorher im Start gesehen habe, extra noch das Powermeter kalibriert, damit wir seinen Werten glauben können. Das lobe ich mir sehr. Aber die sind auch extrem früh losgefahren. Die sind, glaube ich, 120 vor Ziel mit der Gruppe losmarschiert oder 110. Und dann die Dreiergruppe, 60 vor Ziel.
Boah.
Ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Aber die sind dann schon wirklich lange zu dritt gefahren, haben das Ding durchgezogen. Am Ende haben sie den Franzosen abgestellt. Niklas hat nochmal attackiert, Hubarts ist hingefahren. Dann sind die zwei ins Finale gegangen. Und
ich
hätte eigentlich gedacht, dass Niklas das Ding holt.
Ja.
Aber Tim sagte mir auch nach dem Zieleinlauf so, der Hubarts, der ist, wenn nach diesen langen, ekelhaften Rennen, ist der halt schon einfach schnell.
Ja,
der wird halt nicht, der ist halt nicht schnell, aber der ist immer noch genauso gleich schnell, da fehlt halt einfach nichts. Der hat genau diese Fatigue Resistance, die ich jetzt gerade nicht habe.
Verzweifelt ist dann noch, Niklas versucht ihn ins Fahrrad zu fahren.
Das weiß ich nicht, was da genau passiert ist.
Ja, ich glaube einfach so im Sprint halt volle Modus, ne? Und dann hat die Kurve, ist also eine langgezogene Linkskurve für die beiden gewesen. Jetzt, glaube ich, so ein bisschen nach außen getragen worden. Also gut, dass er nicht gestürzt ist, so, aber war schon ein geiler.
Ja, das haben die beiden, beiden schon im Griff.
Ja, ja. Ist auch nichts Absichtliches oder sowas, aber das war im Slow-Mo geht's auch noch, aber als Einzelbildshot, wie er da so quer in seinem Reifen fährt, ist schon cool.
Ja, ja, genau, das sieht immer so richtig drastisch aus. Erinnert mich ein bisschen an dieses Bild damals, wo Cavendish und Hausler Tour de Suisse kollidiert sind mit den Vorderrädern und dass die Felge wegbricht bei Cavendish.
Die lag dann so um 90 Grad schon auf dem Boden.
Das war nicht erstmal weird, dass eine Felge so bricht.
Ja.
Weil klar, der Impact ist auch hoch, aber das war nur ein Reifen.
Ich finde, eine Felge sollte nicht so
brechen. genau. krasses Rennen in der U23. Dann in der Frauen-U23 gab es einen Massensprint, glaube ich. Oder guckte Lukas schon wieder verzweifelt. Ja, gab es einen Massensprint. Und jetzt mal außer den U23-Männerrennen und dem Juniorenrennen sind alle Rennen sehr kontrolliert gewesen. Ja, genau, weil das, dann, wenn wir jetzt mal in die Elite springen, in der Elite bei den Frauen war klar, Lorena Wiebes ist hier die schnellste.
Ja.
Die Niederländerinnen haben das Rennen komplett gekillt. Was jetzt negativ klingt, aber muss man sagen, sehr gut
taktisch
gemacht. Taktisch richtig. Haben dann zwei oder ein Kilometer vor Ziel völlig den Faden verloren. Im Prinzip war alles orange vorne am Feld für das meiste Rennen, der meiste Zeit des Rennens und dann am Ende nicht mehr. Und dann musste Lorena Wiebes so ein bisschen surfen und hat das Ding trotzdem abgeschossen. Und lustigerweise, bei den Männern waren es die Italiener, die das Ding auch komplett kontrolliert haben, weil sie Jonathan Milan dabei hatten. Dann ging die Gruppe auch so 60 vor Ziel, ging eine Gruppe Pedersen, Van der Poel, Laporte, da fehlt mir noch einer, da fehlen mir noch ein paar, Jonas Rutsch, Arthur Kluckers und der sechste, meine Güte, es war noch ein Teamkollege von einem der anderen Fahrer, also einer der anderen Nationen.
Ja.
Egal, auf jeden Fall gute Gruppe, viel PS drin, wurde dann leider eingeholt, circa 20 vor Ziel, Italiener übernehmen die Kontrolle. Und das Lustige, es gibt so ein Video von Cosmo Catalano, How the Race Was Won, 700 Meter vor Ziel, sind sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Italiener mit einem perfekten Leadout vorne Und in beiden Fällen gewinnen sie das Rennen nicht. Bei den Männern haben sie wirklich das ganze Rennen kontrolliert und dann wird Milan halt Elfter, weil das Lead auch dann völlig auseinandergeflogen ist. Und bei den Frauen 700 Meter vor Ziel wird Balsamo wenigstens noch Zweite.
Ja.
Aber die hat auch vier Fahrer vor sich. Das ist echt so, die lassen, der lässt das Video parallel laufen und du hast diesen perfekten italienischen Zug und am Ende das Endresultat also ist
durchgespült
halt so,
dann, oder?
Genau.
Ja.
Ja, weil auf der Zielgeraden musst du halt anscheinend noch richtig PS haben und es ist, wenn da keiner richtig schnell von vorne fahren kann, dann wirst du, wie du gerade gesagt hast, mega gespült, die Waschmaschine geht los und du denkst dir, fuck, wir haben das Ding hier für 250 Kilometer kontrolliert und jetzt werden wir Elfter.
Ja, genau, dann hast du das Momentum auch an der falschen Seite, wenn es dann schnell wird, dass du durchgespült wirst, dann musst du erstmal Tempo wieder aufnehmen, bis du dich dann halt freigewühlt hast, geht die Zeit halt aus, ne?
Das ist halt schon bitter. Um jetzt hier nicht zu viel über diese ganzen Rennen zu palavern, Montreal-Quebec, hast du irgendwas gesehen?
Ja, Pogacar wieder ausrastet halt.
Pogacar wieder ausrastet.
Trainingsfahrt.
Genau, das war dann, ich kann die Rennen ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten.
Montreal
glaube ich, ist das schwere Rennen.
Ja.
Pogacar, schöne Solofahrt. Am Tag vorher in Quebec, nee, zwei Tage vorher, finde ich eigentlich das geilere Rennen. Finde ich irgendwie mega cool. Du ballerst so eine Minute Anschlag, so ein Ding hoch, dann wird es kurz flach, dann geht es nochmal hoch und dann geht es so leicht hoch zum Ziel.
Ja.
Ist eine coole Dynamik und man weiß halt nie so richtig, was für ein Fahrer gewinnt.
Aber es ist ja der typische Fahrer gewonnen, der solche Rennen gewinnen kann, wenn er natürlich in Form ist.
Genau.
Die Monaco-Crew hat zugeschlagen, die beiden, an dem Wochenende.
Ja, geil war auch am Sonntag, wo der das High-Five verteilt
hat. Ja, genau, von der Seite.
Ja, Michael Matthews gewinnt, aber das Geile war eigentlich so, Poggi attackiert natürlich im Finale und auf einmal ist er weg mit drei Lotto Destiny-Fahrern. so, krass. Natürlich Maxime van Gils und Arno Deli. Aber muss man sich mal angucken, Jeno Bergmus, guckt euch mal die Saison an bei Pro Cycling Stats, was der für einen krassen Sprung gemacht hat im Vergleich zu letztem Jahr. Müssen wir jetzt hier nicht durchklicken, aber ist wirklich beeindruckend. Und da dachte ich eigentlich, krass, das Ding ist durch, als die da weg waren. Aber vielleicht im Nachhinein ist jetzt so die Frage, was hätten sie auch anders machen können. Aber vielleicht, wenn man weiß, dass man so starke Teamkollegen wie einen Van Gils und einen Bergmus hat, dann muss man vielleicht als Deli mal sitzen bleiben und sagen, Wir splitten die Taktik.
Ja.
Wir haben zwei Leute jetzt. Die Jungs können wahrscheinlich mitfahren, wenn ein Starker attackiert.
Ja.
Und ich halte die Beine still, wenn es zusammenläuft. Weil danach war der halt einfach auch völlig gegrillt.
Ja, klar. Also du solltest dich nicht mit zu viel Driving Force in diese Gruppe begeben, wenn du eigentlich in der Lage sein kannst, trotzdem noch einen guten Sprint zu fahren. Weil dann musst du halt, wie schon sagtest, du musst dieses Pokern anfangen.
Typischer Deli gewesen wieder. Ja. Das ist ein geiler Rennfahrer. Und der hat einfach ein bisschen zu viel Spaß, richtig auf die Kacke zu hauen. Das macht dem halt Spaß. Und das kann der auch richtig.
Der Einzige, der das darf, ist Pogacar. Der darf auf die Kacke hauen. Weil der
kann aber Deli hat, weiß nicht, ob du Dänemark gesehen hast, da attackiert er halt auch, springt zu einer Spitzengruppe hin mit einem krassen Move und im Finale, also im finalen Sprint verliert er dann nach so einem Todesekel Ein-Minuten-Sprint gegen Magnus Kort. Und du denkst dir so, du warst mit Abstand der Stärkste.
Ach krass, ja.
Aber wenn du ein bisschen ruhiger bleiben würdest, vielleicht ein bisschen weniger Spaß und Impuls in den Vordergrund stellen würdest, dann würdest du noch mehr Rennen gewinnen.
Ja, klar.
Aber krasser Fahrer, coole Rennen. Ich finde es ja immer geil, wenn irgendwie abends noch so Radrennen läuft.
Ja,
das finde ich, das feiere ich mega, wenn das so Primetime ist. Ich habe es dir, glaube ich, x-mal gesagt, ich habe früher Amgen Tour of California oder USA Pro Challenge und die hatten das beste Layout. Die hatten den Stream in der Mitte und rechts und links die Stats und unter das Profil. Im Prinzip wie bei unserem Livestream, den wir gemacht haben. Da hast du alle Informationen auf einen Blick gehabt.
Typisch amerikanische Sportfernsehen.
Genau, ich habe es mega gefeiert. Ich lag dann da mit meinem Laptop im Bett, so 23 Uhr, guckst du USA Pro Challenge, wo alle Amerikaner, die in Europa richtig strugglen, schnell berghoch fahren, weil die sechsspurig ist, die Straße, die berghoch
keine Positionierung notwendig.
Genau.
Und dann irgendwo geht es irgendwie so, fährst du, wenn jemand so eine Straße entlang, eine sechsspurige Straße, und auf einmal, sind wir auf 2.500 Meter gerade.
Genau.
So, was? Das ist flach. Stimmt schon. Lennart zum ersten Mal braucht keine drei Screens für seinen Radrennen gucken, denn die sind alle uneingeblendet praktisch.
Das haben die echt im Griff.
So, okay. WM haben wir noch.
WM haben wir noch.
Und zwar, das Einzige, was wir jetzt machen können, ist so ein bisschen in die Glaskugel schauen und mal ein bisschen überlegen, was passiert.
Nee, wir sind doch sonst mit unseren Predictions immer total spot on, also.
Ich würde mich jetzt auf jeden Fall konservativ einpendeln in Pogacar macht's. Sehr risikoreich. Nee, also wir können ja drüber sprechen, was
könnte... Wie sind die Quoten?
Was könnte es werden im Rennen? Aber ich glaube, dieses Profil ist ja nicht so hart genug, dass du es auf einen Anstieg...
Mega interessant.
Ja, auf einen Anstieg hinauslaufen lassen kannst. Das heißt, wenn es wirklich Pogacar machen möchte, wird Pogacar eigentlich das machen, was jetzt dieses Jahr immer funktioniert hat, wenn er solche Rennen gewinnen möchte. Und zwar, du kannst sagen, ich würde sagen, so ziemlich genau Stunde 20 vor Ziel oder vielleicht ein bisschen eher...
Fängt er an, den Konkurrenz permanent auf die Fresse zu hauen.
Ja, bis er alleine ist.
Das war so auszudrücken.
Ja, irgendwie schon. Also ja. Nee, ich glaube, davor wird er permanent auf die Fresse hauen, bei Stunde 20 ist er alleine.
Okay.
Also das wäre das Typische, so hat er Strade gemacht, so ging es so ein bisschen jetzt in Montreal. Also irgendwann, also so hart fahren, dass irgendwann er noch einen drüber setzen kann und dann weg ist.
Also wenn wir nochmal von vorne anfangen, das Rennen oder das Profil ist deutlich leichter, als ich gedacht hatte.
Für etwas in der Schweiz finde ich das auch.
Ich habe nämlich gedacht, okay, diese WM wird ultra hart. Mhm. Ich hatte auch mein Profil gesehen. Ich weiß nicht, ob das einfach geändert wurde oder ob ich da vielleicht...
Das habe ich, glaube ich, aber auch mal. Ne? Es gab doch mal einen, so einen Vorentwurf mit so Riesen, mit so Pässen und so.
Ja,
ne?
Also nicht Pässe, aber so wirklich so richtig lange 6-7% Anstiege. Ja. Und als ich dann hier drauf geguckt habe, habe ich gedacht, so, Moment mal. Also,
das ist Bundesliga Gippingen, ist das. Ja, ist auch so, vom Profil.
Ich kenne Bundesliga Gippingen vom Profil nicht, aber so stelle ich mir vor, ja. Ja. Es ist halt ein interessanter Kurs, weil ein Pogacar kann das Ding gewinnen, es kann aber auch ein Pedersen gewinnen zum Beispiel, es kann auch definitiv ein Van der Poel gewinnen.
Ja.
Da ist halt so ein bisschen die Frage, ob die Jungs sich zutrauen, wenn Pogacar richtig schnell berghoch fährt an dem Anstieg, da mitzufahren. Oder ob die halt sagen, und das kann ich mir bei einem Pedersen ganz gut vorstellen, der geht auch früh, um dann halt sozusagen mit Vorsprung in so einen Anstieg zu gehen oder die Anstiege nicht ganz so hart fahren zu müssen, damit der dann einmal, wenn Pogacar loslegt, auch
dieses Puffer hat.
Entweder einen Zeitpuffer oder dann einfach auch noch...
Du kriegst nicht den vollfrischen Pogacar, wenn er vorne ankommt.
Genau das. So. Also das heißt, ich glaube, einige werden das Rennen früh eröffnen. Ich glaube, es wird alles auf Pogacar geschaut werden. Geht als Doppelspitze Pogacar Roglic rein. Stell dir vor, Roglic wird Weltmeister.
Das könnte passieren, dass sie halt immer sagen, komm, wir switchen einfach an einem gewissen Punkt, oder?
Ist nicht schlecht in Form, so Roglic. Ich finde, der Kurs würde für ihn auch irgendwie funktionieren.
Also wir haben diese 275 Kilometer Gesamtdistanz, einen Rundkurs von 8 Runden nach dem Finale.
Meinst du, man braucht da Fatigue Resistance? Bei 275 Kilometern?
Vor allem halt mit diesem Anstieg, wo du, der ist eigentlich dieser Viticon, 1,9 Kilometer, 6,2%. Wenn wir aber diesen einen kurzen Dip davor noch mitnehmen.
Diese steile Rampe.
Diese Rampe, dann haben wir nochmal 700 Meter on top mit 8,4%. Das heißt, wir können das Ganze vielleicht mit so einer kleinen Abfahrt erweitern auf gute 3 Kilometer. So, mit einem kleinen Mini-Dip. Aber es ist auch, das ist keine Distanz, wo ein Bergfahrer jetzt wirklich seine Qualitäten ausspielen kann.
Ja, aber eigentlich auch so ein richtig mieser Pogacar-Kurs.
Genau.
Du knallst dann erstmal so eine Minute schnell, kann der ja. Kann Van der Poel auch. Aber dann fährt er halt einfach weiter, diesen längeren Anstieg. Ja. Und das ist halt, wenn es für all die Klassiker-Leute so ein bisschen übel wird, wenn so richtig, die können ja Laktat aufbauen, die bauen dann auch Laktat auf, aber es ist halt dann nicht vorbei. Es geht halt kurz runter und dann müssen die nochmal 3-4 Minuten oder 2-3 Minuten so VO2-Max-Bereich, oberer VO2-Max-Bereich fahren.
Apropos nicht vorbei, weil es geht auch nicht direkt in die Abfahrt. Du hast dann oben dieses, nennen wir es jetzt mal, Plateau.
Eine Sache da auch. Du, wenn du richtig grau bist und da oben ankommst, dieses Profil ist für dich ist und tot. Auch für mich ist der tot.
Ja, das ist hier, im Video kann man sehen, rund um Köln. Ich bin nicht am Anstieg abgedroppt, ich bin oben gedroppt, als es ruhiger wurde.
Ich kann es nicht so ruhiger und du musst halt immer wieder noch so eklig kurz in den VO2-Max-Bereich so rein, aber du kannst nie so die Beine mal komplett fallen lassen.
Und du merkst die ganze Zeit so, ich habe das nicht unter Kontrolle, ich komme hier nicht in den Ruhig-Modus. Und dann denken die anderen so, hey, was hat er denn jetzt? Ich ist doch ruhig, ist doch flach, wir fahren nur 300 Watt, aber ich nehme den Anstieg noch mit. Und oben hast du das Plateau und selbst da diese 400 Meter zeichnen sie nochmal an, 400 Meter mit 3,8%. Also zumindest haben wir noch einen kleinen Mini-Dip, bis es an die Abfahrt geht, sind es dann nochmal gute 9 Kilometer von da oben. Das heißt, Anstieg Volley nehmen, oben drüber drücken und dann kann auch die Lücke entstehen.
Ja, also ich bin gespannt. Es wird, glaube ich, ist ein sehr cooler Kurs, so auf den ersten Blick.
Ja.
Einer Weltmeisterschaft würdig, aber wir wollen es jetzt natürlich nicht wieder loben, bevor wir das erste Rennen drauf gesehen haben.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass wir da langweilige Rennen sehen werden. So.
Weltmeisterschaften immer ein geiler Vibe, finde ich.
Finde ich auch, ja.
Passt, also enttäuscht selten. Das ist immer so dieses, das ist so ein bisschen dieses Radsport-Mini-Olympia. Also jeden Tag ist irgendwie nochmal ein Rennen auf diesem Kurs und da ist so ein Vibe drumherum. Ich finde es immer ganz gut.
Ich habe noch einen Punkt, der mir gerade einfällt, der relevant ist. Wettervorhersage.
Ja.
Und zwar, so wie es jetzt ausschaut, ich habe so ein bisschen in die Langzeitprognose geguckt, wird's nass. Und auch frischer. Also 13, 15 Grad Regen.
Oh Gott.
Das ändert natürlich schon noch mal einiges. Also für mich würde es vieles verändern, also für mich persönlich mit der Kälte nicht gut klarkomme.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir da ein paar Favoriten haben, wo wir auch sagen, kommt wahrscheinlich nicht so gut mit dem Wetter klar. Ich glaube, ein Roglic ist nicht so gut bei sowas. Roglic ist auch.
Und da stellen wir generell ja technische mangelnde Fähigkeiten so.
Gut.
Und
ja, aber bleib mal bei der Temperatur.
Ja.
Welche Rennen gewinnt Primoz Roglic? Vuelta, sauheiß, der scheint mit Hitze gut klarzukommen. Ja. Und wo der so ein bisschen struggelt, dieses Jahr Paris-Nizza, war auch kalt und nass. Kam er nicht so gut mit klar. Was dagegen spricht, muss man aber auch sagen, er hat auch vorher andere Ausgaben von Paris-Nizza schon gewonnen oder ist erfolgreich da gefahren. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob die Dinger halt nass dann auch waren. Aber es gibt bestimmt ein paar von den Favoriten, die mit den Umständen nicht so gut klarkommen. Da würde ich jetzt mal einen Van der Poel und einen Pedersen rausnehmen. Die beiden kommen damit safe gut klar. Mhm. Aber das kann das Ganze auch noch so ein bisschen shiften, hin zu einem Frühjahrsklassikerfahrer und weg von so einem typischen Bergfahrer.
Ja, das stimmt. Also es geht also ein bisschen nochmal darum, ich meine, das Rennen ist lang genug, du wirst nicht von Kilometer 1 an performen müssen, so, du kannst dich schon mal in diese Temperaturen das Rennen reinfühlen, so ist nicht, aber so ein Muskel kann auch ganz gerne bei kalten Temperaturen, bei 13 Grad Regen auch ein bisschen zumachen, vor allem, wenn du halt auch die letzten Rennen auch nur gewohnt bist, immer schön so Sommertemperaturen zu haben und zu fahren. Finde ich auch interessant, auf jeden Fall. Eine Sache, die wir gerade so ein bisschen übergehen, Lennart, im Kontext WM, ist die Zeitfahrmeisterschaften WM und da muss man sagen, Science Represent. Wir haben einen Coach mit am Start.
Wir haben einen Coach mit am Start, genau.
Miguel Heidemann startet zusammen mit Schachmann für die deutsche Nationalmannschaft im Zeitfahren. Das wird eine richtig geile Nummer und das hat er mir vor ein paar Tagen schon mal so ein bisschen gedroppt. Ich sag mal, unter anderem auch, jetzt weiß ich auch so ein bisschen, warum es so weh tat in dem Video, als ich mit Miguel trainieren war. Er hatte eine Mission, er wusste wofür und er hat auch einfach ein bisschen Form gerade genau dafür.
Ja.
Er hat die Tage bei uns im Call auch gesagt, ich habe gerade Intervalle gemacht. Ich sag mal, 83 Watt ist er da in dem Moment gefahren und der Laktatwert war wirklich frech.
Ja.
In die Depot.
Ja, bei Miguel ist das krasse, da kommt jetzt, wir müssen auch mal eine neue Folge mit ihm aufnehmen.
Ja.
Er war ja natürlich schon immer stark.
Ja.
Er zehrt sehr davon, dass er ein extrem gutes Wissen hat, was Pacing angeht.
Ja.
Der hat was er da macht, hat er komplett verstanden.
Ja.
Und Jahr für Jahr kommen da jetzt noch so ein paar Watt dazu. Und,
ja, genau, das ist spannend.
Das ist halt so, ich habe den Schritt halt gemerkt. Als er bei uns bei Leopard war, haben wir durch den Girona einmal auch zu zweit noch gefahren, weil ich fahren wollte, er irgendwie auch noch fahren wollte, als die anderen nicht gefahren sind. Da war das noch so, okay, alles easy, so wir fahren easy. Und dann zwei Jahre später, nachdem der dabei ein Jahr auch bei KTM B&B Hotels war, da wurde es unangenehm. da hat er in diesem Jahr, ich finde es total krass, hat er aber einen extremen Sprung gemacht. Der ist da viele Rennen auf Punkt-Pro-Niveau gefahren, auf World-Tour-Niveau und ist in Spitzengruppen gewesen. Hat so Tage gehabt, glaube ich, an denen du dich einfach entwickelst, sage ich jetzt mal. Also das ist jetzt vielleicht auch physiologisch nicht ganz korrekt, aber das sind so, der hat einen ganz anderen Standard gehabt danach. Das merkst du jetzt auch. Und der ist ja auch weiter auf professionellem Niveau gefahren, dann wieder zu Rival, Leopard Tocti ist es dann in dem Jahr, wieder zurück.
Ja.
Und dieses Jahr auch ein gutes Rennprogramm gefahren. Und du merkst jetzt so langsam einfach, der Motor ist richtig, richtig gut. Und ich hoffe einfach, dass der nochmal irgendwo einen Vertrag kriegt, weil es immerhin Vizemeister im Zeitfahren.
Zum dritten Mal auf dem Podium.
Ja, also.
Ja, und ich bin gespannt, was er bei der Weltmeisterschaft jetzt abreißen wird. Wir hatten kurz ein bisschen gesprochen. Er hat sich auch sehr gut angeschaut, die Strecke natürlich und sagte auch, was man nicht unterschätzen sollte, also der Anstieg, den es da gibt, das ist jetzt nicht komplett flach, ne? Man fährt halt flach raus von Zürich dann hinter dem Pfannenstiel, aber am Ende hast du dann diesen Ütikon, diesen Anstieg, am Ende sind das dann irgendwie 2,5 Kilometer mit 5%, dann nochmal eine kleine Gegenwelle und er sagte, was halt krass ist, die Abfahrt, ne? Also du kriegst da richtig Tempo drauf, also wenn du die Kurve da nicht packst, dann fährst du geradeaus in den Zürichsee und ich kenne Miguel, der ist dann auch so einer, der sagt halt, okay, das Auto hinten hat zu entscheiden und hat nach vorne zu gucken, der sagt mir, wann die Kurve kommt, alles andere ist Aero.
Du brauchst einen guten sportlichen Leiter.
Alter, der soll mir nicht den Küng machen, niemand soll den Küng machen und dann die Kurve geradeaus in den Zürichsee ballern. Aber bin gespannt, weil er sagte auch, konstantes Pacing, dann wird es schwierig, dann wird es interessant, wie man es angeht. Mhm. Ne, weil Anstieg auf jeden Fall, dann die Abfahrt, die kannst du nicht treten, du wirst schnell, du wirst richtig schnell und dann wieder flach Richtung Zürich zurück.
Ja, ich
46
glaube.
46 Kilometer, volle Freude.
Weißt du, wer auch fährt, Zeitfahren?
Hau raus.
Corey Williams für Belize.
Ernsthaft?
Ja. Campenaerts und Evenepoel für Belgien, natürlich große Favoriten. Ich glaube, Derek G. kann auch gutes Zeitfahren fahren auf so einem Kurs.
Hä, warum?
Ja, aber es fahren generell viele Nationen, finde ich, bei der WM. Ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist als sonst, aber die Startlisten sind sehr, sehr lang.
Ja.
Oder vielleicht habe ich auch einfach nur jetzt, habe ich Olympia im Kopf, wo das Feld in vielen Fällen sehr klein war, weil es weniger Startplätze gab. Ja,
ansonsten. Da gibt es Nationen auch wie Honduras, ne? Kannst du Fred Matute kann gerne mal gerne die WM ballern.
Ja, es Zypern. Ist geil, es ist eine coole Chance. Ja. Josh Tarling für GB noch am Start, könnte ein bisschen ein zu schweres Profil sein mit dem Anstieg, aber der ist natürlich so ein Wattmonster, dass der auch da vorne reinfährt.
Jetzt, wo wir gerade die Liste durchgehen, lass mal Folgendes machen. Hau mal direkt deinen möglichen Sieger raus.
Ja, Remco Evenepoel.
Wenn es nicht Remco sein kann.
Ja, wenn es nicht Remco sein kann. Stefan Küng hat gesagt, er ist in seinem Vibe, in seinem Modus.
Okay.
Hat seinen ersten Grand Tour-Etappensieg jetzt eingefahren. Mhm. Glaube aber nicht, dass es reicht. Primoz Roglic ist am Start. Der ist auch nicht schlecht im Zeitfahren.
Ja. Stefan Bissiger ist motiviert.
Affini ist krass unterwegs.
Ja, stimmt. Der war.
Affini ist beim Straßenrennen.
Wenn er nicht Doppelscheibe fährt. Genau. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ah, wo war der denn letztens am Start? Da hatten die Briten noch gesagt, da ist er eine Doppelscheibe gefahren beim Zeitfahren und hast gesehen, der ist eine langgezogene Linkskurve. Der ist in Basebar gegangen. Der konnte die Karre nicht halten.
Ja.
Der ist immer wieder in Basebar. Auf der langen Gerade ist er in Basebar, weil der Wind so reingedonnert hat, dass er die Karre nicht halten kann. Da meinten die auch, da hatte hier die Briten, die Kommentatoren auch gemeint, so, ja, das merkst du halt gerade, du siehst halt, der kann auch Gas gar nicht nutzen, gar nicht ausspielen, weil er gerade merkt, er hat das nicht unter Kontrolle und hat die ganzen Vorteile kann er nicht ausspielen, weil er einfach aus der Position wieder rausgeht. Der Doppelscheibe fahren hat es nicht unter Kontrolle gehabt.
Krass, dann muss ich nochmal nachgucken, wo das war. Auf jeden Fall ist er Europameister geworden im Zeitfahren und ist bei der EM auch im Straßenrennen wieder krass gefahren. Also das, den Typen, den dann in Kombination mit Cataneo, der auch fährt, der ist Dritter geworden beim Zeitfahren der EM. Der hat auch super Form gehabt bei der Vuelta. Also ich glaube, dass Affini könnte auch nochmal ein heißer Tipp sein.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, für einen Sieg, aber ja, wie gesagt, Remco wäre eh der Tipp gewesen.
Tobias Voss nicht ganz vergessen, aber ich weiß nicht, wie gerade aktuell so drauf ist.
Ja, Tobias Voss ist so ein bisschen der Michael Rogers der diesjährigen Zeit. Michael Rogers dreimal Zeitfahren-Weltmeister gewesen, eigentlich nie ein Zeitfahren geworden, außer diese Zeitfahren da.
Gut.
Gehen wir weiter zu dem Thema der Makroperiodisierung oder.
Ich meine, heute, das ist ja das, was wir jetzt ansprechen können oder wie wir drauf gekommen sind, ist ja auch so ein bisschen aus der Situation, wo wir gerade stehen. Und es ist kein Thema, was man jetzt so eben in so zwei, drei Kernbausteinen anreißen kann. Das ist etwas, was uns ja wahrscheinlich auch langfristig begleitet. Das ist so ein bisschen, Lennart hatte vorhin, kam auf mich zu und meinte so, ja, wie sieht das eigentlich aus? Es ist halt zwar wieder so klassisch.
Bin ich schlecht.
Genau das, Use Case. Nee, wie sieht das eigentlich aus? Jetzt ist ja irgendwie so gefühlt klassisch dann irgendwie, sagen wir mal, so früher war es der 3. Oktober, der Stichtag, die Saison ist zu Ende. Jetzt vielleicht noch der 6. Oktober, dann ist jetzt nochmal nachgezogenes Rheinbach. Ich glaube, das wäre das Schlimmste für mich, was ich mir geben könnte.
Rheinbach?
Ja, Rheinbach sowieso und dann am 6. Oktober. Danach ist das Ding zu Ende. So, dann hast du halt deine Offseason, deine zwei, drei Wochen Offseason, deine Pause. Und dann geht es quasi mit der Planung weiter. Auch da für uns als Coaching-Team, da geht bei uns quasi richtig die Phase los. Sobald die Leute in die Offseason gehen, dann gehen wir in die Analyse der Daten, der Trainingsdaten, Perspektivanalyse, sowas, wo wollen wir hin? Und das ist interessant, weil da merkst du schon diesen Punkt, okay, warte mal, das endet nicht, das ist nicht wie, also auch dein Körper arbeitet auch nicht von Montag bis Sonntag.
Ja.
Und genauso musst du mit der Saison auch sehen. Es ist nicht einfach dein Körper ist ja nicht am 3. Oktober fertig mit dem einen Jahr und beginnt am 1.11., sage ich jetzt mal blöd gesagt, mit dem neuen Jahr.
Ja, das ist ja das, deswegen kam ich auf das Thema auch. Jetzt ist der 20. September. Ja. Und jetzt kann man eigentlich relativ gut Weichen stellen. Die meisten Leute stellen die Weichen aus meiner Sicht ein bisschen zu spät. So, die fangen dann an, sich zu beschäftigen, irgendwann, wenn sie dann schon einen Monat oder zwei Wochen Pause drin haben, was per se nicht schlecht ist, was wahrscheinlich in vielen Fällen auch gut ist, aber wo man vieles hätte besser machen können. Zum Beispiel Dinge wie Erhalten der VO2 Max, wir haben schon mal darüber gesprochen, man kann ja auch erhaltende Einheiten fahren
ja.
und gleichzeitig eine Art Off-Season machen. Das ist so, eigentlich, wenn man ein Coaching beginnen will, ist das jetzt der beste Zeitpunkt, um das erste Mal mit dem neuen Coach zu sprechen,
ja.
weil jetzt kann man dann sozusagen die Off-Season planen und die Basis einfach höher halten und diesen Drop verhindern. Also, ja. dass man eine gute Basis hat, um in die Saison zu starten, statt zu sagen, ich mache jetzt einfach komplett Pause oder was auch immer.
Ja.
Oder vielleicht einige, das ist ja auch, das mache ich, das ist auch voll falsch, fahren einfach die ganze Zeit Swift-Rennen jetzt.
Ja.
Ja.
Da komme ich dazu.
Ja, auch nicht schlecht in Massen so. Vielleicht kann das auch eine erhaltende VO2 Max-Einheit sein. Aber man muss drüber sprechen. Und man ist am ehesten, wenn man Coach beginnen will, jetzt damit beschäftigen und dann schon die Off-Season gemeinsam machen, was irgendwie hilfreich ist. Und ich kam auf das Thema, weil ich auch gesagt habe, so, ich habe diese Fatigue-Resistance nicht. Ich merke, mir fehlt ein bisschen Volumen. Wann kann ich das holen? Dann dachte ich wieder so, ja, aber jetzt ist ja erstmal die Pause. Dann dachte ich mir, warum denke ich eigentlich in diesen abgeschlossenen Zeiträumen? Weil es macht halt gar keinen Sinn. So.
Ja, genau. Das ist sehr interessant. Ne? Also es macht, man muss sich auch nicht verrückt machen. Man muss jetzt nicht glauben, man müsste in der Offseason jetzt ein Programm ausarbeiten, damit du jetzt in Zukunft direkt deine Form wieder bekommst oder sowas. Aber es macht schon Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Und wie du schon sagst, es gibt manche Athleten, die melden sich jetzt gerade so ein bisschen auch pro forma so für Coaching. Also für alle, die Interesse haben, meldet euch gerne jederzeit gerade. Dann können wir jetzt einfach frühzeitig planen. Die sagen auch teilweise, ja, wir könnten dann zum Januar oder Februar so die, da würde ich dann loslegen wollen. Was hast du denn vor? Ja, ich würde Mallorca 312 fahren wollen. Okay, das ist Ende April. Das heißt, wenn du Januar loslegst, Februar, dann kommt vielleicht nochmal eine Phase zwischen, da bist du eine Woche krank, dann kommt vielleicht nochmal, willst du ein Trainingslager machen, das müssen wir irgendwie einplanen, wir wollen eine Diagnostik vielleicht irgendwo machen, die wir einplanen müssen und kommen an den Punkt, bis dann eine Findungsphase erstmal durch ist, die ersten Sachen durch sind. Ich will die Leute nicht Sorge und Schiss machen, aber es hilft dann schon, wenn du ein bisschen mehr Puffer in der Planungskapazität, in Planungskarenz hast. Das heißt nicht, dass du jetzt schon trainieren musst für den Ende April. Das ist Quatsch. Aber jetzt schon überlegen, was sind die Bausteine, die wichtig sind für dann im nächsten Jahr. Du musst jetzt nicht auf der Rolle jetzt richtig Kilometer schrubben, aber zu überlegen, wann müsste ich das vielleicht machen und dass man sich da nicht verrennt. Und wenn du jetzt in diesen Rhythmus kommst, ich mache da mal ein paar Swift-Rennen, da mal dies, mach mal das. Am Sonntag fahre ich noch mit den Leuten irgendwie, da war ein guter, warmer Tag, dann ist das schon mal ganz gut. Auf einmal kommst du aber ganz schnell in diesen Punkt, du verlierst eigentlich das große Potenzial, den Winter zu nutzen, wo keine Wettkämpfe stattfinden, wo du auch vielleicht jetzt mal sagen könntest, ey, es ist auch alles ein bisschen kacke, es ist stumpf, ich will kurz intensiv vielleicht oder kurz qualitativ mein Training machen, Hitwochen einplanen können und das verliert man auf einmal, weil man so vor sich hin dümpelt.
Das Dümpeln ist halt genau das, was ich jetzt gerade mache. Ich mache Sport und versuche mich fit zu halten.
Ja.
Es ist nicht optimal, das weiß ich selber. Für mich passt es gerade, aber für alle Leute, die irgendwie ambitionierter unterwegs sind, die Zeit muss man halt schon nutzen. Also ich weiß halt ganz genau, was ich jetzt da liegen lasse in dem Sinne. Und jetzt kann man halt auch irgendwie die Blöcke noch ein bisschen besser planen, weil du hast gerade gesagt, ne, es wird dann schnell Januar und auf einmal beginnt die Saison. Und du hast dann plötzlich, sitzt du da als Athlet oder als Athletin und auch als Coach, denkst dir, ja, ich würde gerne noch das unterbringen. Ja, das würde ich gerne einmal anfassen, das System. Und wie kriegen wir das jetzt runter, bevor wir dann auch wieder in die Taper-Woche gehen müssen, weil der Wettkampf auch ansteht. Und dann merkst du, die Phase ist eigentlich relativ kurz. Und ich finde immer, auch wenn ich mit den Jungs und Mädels spreche, mit denen ich arbeite im Riders-Agent-Bereich, da gibt es halt viele in der World Tour auch, die sagen, ey, diese Trainingsphasen, diese abgeschlossenen Bereiche, wo du wirklich was anpacken kannst, die sind zu kurz oftmals.
Ja.
Und du hast dann in deren Fall, du gehst von Rennen zu Rennen und hast dann irgendwie ein Tagesrennen, vorher hast du Pre-Race-Ride, Rennen, Recovery-Ride, dann hast du ein vernünftiges Training, dann beginnt wieder Taper für das nächste Rennen und dann haben die so Blöcke, vor allem im Frühjahr, wo die in Anführungsstrichen kaum trainieren.
Ja.
Und diese Trainingsphasen, diese Trainingsblöcke sind extrem wichtig und jetzt gerade hat man eigentlich da so eine perfekte Zeitperiode vor sich liegen, von Oktober bis März, die man halt perfekt nutzen sollte.
Ich gebe mal ein Beispiel dafür, weil da habe ich jetzt was relativ Konkretes. Wir haben jetzt zum Beispiel, also einerseits, wir haben gerade von Off-Season gesprochen, man kann relativ gut über qualitative Sessions, es gibt eine schöne Studie von Ronnestad, wenn du 3x3x30 Sekunden in deinem Training einbaust, einmal die Woche kannst du deine Form relativ gut erhalten in diesen 3 Wochen. Du musst ja nicht Allouts fahren, aber halt einfach Intensitäten fahren, bleibt das ganze System ein bisschen stabil. Musst du nicht machen, aber es ist einmal als Trigger, als Idee.
Was heißt Intensitäten fahren?
Nee, du musst halt schon, du musst attackieren, aber nicht Vollsprint, dass du jetzt einfach krachen gehst.
30 Sekunden, was? Hast du es im Kopf oder müssen wir es nachgucken?
Ich muss nachschauen, aber wir reden jetzt davon, wirklich oberhalb von Forz Max IE-Intensität, also mehr als jetzt, also bei dir in deinem
okay,
Fall
das, 400, ich jetzt
500
nicht,
Watt.
Ja, ja, das ist ja okay.
Nicht so, dass du halt komplett
kaputt okay, das, ich hätte ja so gesagt, sonst kann ich die Einheit direkt wieder wegschmeißen, wenn ich da 30 Sekunden Allouts fahre.
Ja, aber fast, noch nichts ne? davon. Also nee. Dann haben wir nichts davon, wenn du dich so hemmst quasi.
Nee, okay, das ist ja aber schon mal ganz, das kriegt ja eigentlich jeder unter.
Ja.
Sag ich mal, das kriegst du und das passt eigentlich auch ganz gut in so ein bisschen so ein Off-Season, ich fahre mit ein paar Leuten
ja.
mal so. Einige haben noch Form, andere haben nicht so viel Form. So, das ist so ein Group Ride eigentlich. Genau.
Besser als ich fahre siebenmal irgendwas zwischen 3 und 9 Minuten Halbgas mit ganz schnell zwischendurch.
Genau, ja.
Nee, okay, das nicht ist so viele Schritte. Das ist eine Möglichkeit. So, und jetzt rechnen wir mal durch. Dann sagst du, okay, 1.11., das ist mein Startdatum, da möchte ich wieder loslegen. Dann guckst du vielleicht wegen Coaching auch nochmal, dann vielleicht machen wir eine Planung, meldest dich bei uns und dann gehen wir ein bisschen diese Sache, ganzen Planung durch. Und dann merkst du, okay, 1.11., ich habe lange nicht trainiert. Jetzt eine Diagnostik ist jetzt eigentlich nicht so geil. Ich muss eigentlich so ein bisschen mal auftrainieren. Auch die ersten Intensitäten, das fühlt sich alles noch nicht so geil an. Das heißt, es würde Sinn ergeben, mal 1-2 Wochen ins Training reinzukommen. Ne, du hast jetzt lange Pause gemacht. Machst du 2 Wochen mal so ein bisschen mehr Volumen, trainierst mal ein bisschen was, machst die ersten Intensitäten. Dann kommst du langsam in deinen Trainingsrhythmus rein. Jetzt zum ersten Mal würde es ja auch eine Diagnostik Sinn machen. Wir sind schon bei Mitte November. Jetzt hast du von dieser einen geilen Ronestat-Studie gehört mit der Hit-Woche, der Hit-Periodisierung. Wenn wir die Originalstudie nehmen, eine Hit-Woche, 1, 2, 3 Low-Intensity-Wochen hinten drauf, dann wieder eine Hit-Woche. Wenn wir es theoretisch machen, sind wir jetzt gerade bei Mitte, Ende November nach der Diagnostik, dritte Novemberwoche, machst du eine Hit-Woche. Das heißt, wir sind jetzt in der 1, 2, 3 Lit-Wochen, sind wir jetzt kurz vor Mitte Dezember. Mitte Dezember, jetzt könntest du noch eine Hitwoche machen vielleicht, wenn es gut läuft. Oder aber, du hast vielleicht, du bist schon krank, musst wieder Pause machen. Jetzt ist Weihnachten, da wolltest du ein Festiv 500 machen. Deine Umfänge vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr fahren. Zack, ist 1.1. Jetzt hast du eine Hitwoche gemacht.
Du meinst jetzt gerade den Teufel an die Wand.
Naja, aber das ist eine typische Aufbau. Jetzt hast du eine Hitwoche gemacht, das ist auf einmal der Januar. Dann steht vielleicht ein Trainingslager an, was ja sehr sinnvoll ist. Und auf einmal merkst du, okay, 2 Hitwochen kriege ich da gar nicht mehr rein.
Ja.
Das passt schon gar nicht mehr. Ich kann nur noch eine Hitwoche machen. Mache ich vielleicht eine.
Das hatte ich letztes Jahr tatsächlich, als ich vernünftig trainiert habe. Dann dachte ich mir auch irgendwann, ich wollte eine 2. Hitwoche machen. Ich kriege die gar nicht mehr unter.
Und auf einmal denkst du, der ganze lange Winter, kann es ja nicht sein, dass ich nur eine Hitwoche
eigentlich machen konnte. So ein bisschen, wie man die Scheiße immer vor sich her schiebt, so auf der Arbeit. Und dann denkt man so, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Jetzt rennt mir die Zeit davon. Und denkst du, wie kann das sein? Den ganzen Tag hatte ich hier, hatte ich Zeit und ist dir mal aufgefallen, dass jetzt der Winter wieder kommt, denn jetzt bald müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht die ganze Zeit über Krankheiten und sonstiges reden.
Ey, wirklich, ich glaube, schlimmer wird es nicht mehr als letztes Jahr. Keine Ahnung. Von mir aus soll es jetzt kommen, ist mir egal, aber wenn ich jetzt 8-mal krank werde, also
ich höre jetzt nochmal in unsere eigenen Folgen rein zum Thema, wie werde ich nicht krank und schreib mir das fett auf den Zettel, häng mir das irgendwo hin, damit ich jetzt frühzeitig anfange und nicht nach der ersten Erkältung erst merke, so, naja. Das und das habe ich ja selber mal gesagt.
Sehe ich in 3 Wochen wieder Lennart hier Zink schniefen.
Zink. Genau, so Zinkreste an der Nase.
Lennart?
Drogi. Nein, ist nur Zink.
Keine Sorge, nicht das, was du denkst. Es ist nur Kokain. Ja, also das ist, ich sag mal, ich will jetzt die Teufel nicht an die Wand machen, ich will Leute auch nicht beunruhigen. Ich merke aber auch selber in der Planung, wenn ich jetzt hinsetze mit Athleten und je nachdem, was sie für Ziele vorhaben, so den ganzen Winter gut zu befüllen, auch da vielleicht von mir aus ein paar Swift-Rennen mal einzubauen, da mal was zu machen und so weiter. Und ne, bedenke, du, eine Woche geht dir irgendwann immer flöten, wenn du krank bist. Und dann fehlen dir diese partiellen Bausteine.
Ja.
Und wenn es dann halt mit von mir aus Mallorca losgehen soll, 312 oder die ersten Straßenrennen auch im April oder halt da hast du Trucker, ist Anfang Mai. So.
Ja.
Ich will nicht Panik machen, aber das ist auch schnell da.
20. September, aber Trucker ist Anfang Mai, ich will jetzt keine Panik machen. Aber du hast ja recht.
Nur ein halbes Jahr bis dahin.
Du hast ja recht, aber diese Zeiträume, die wir jetzt betrachten, 6 Monate, die sind ja gar nicht mal so lang. Wenn man sieht, dass viele Athleten zum Beispiel einen ganzen Olympiazyklus als Trainingsphase nehmen, das sind 4 Jahre und man muss das Ganze schon ein bisschen ganzheitlicher betrachten und ich meine, das habe ich noch nie gut hinbekommen, weil ich auch mal von Saison zu Saison gedacht habe.
Wir denken halt immer nur
von
so.
Von Jahr zu Jahr und du denkst halt einfach zu klein.
Genau.
Und
du musst ja nicht alles ausdifferenzieren, zumindest die Bausteine schon mal im Hinterkopf bewahren. Ich habe jetzt, das wollte ich heute noch erzählen, ich bin zum ersten Mal mit Core-Sensor gefahren, habe Körpertemperatur gemessen, da wird auf jeden Fall demnächst mal mehr kommen, da werde ich mal ein bisschen was erzählen. Und das da einzubauen, vielleicht für Heat-Training-Phasen, also wirklich als Trainingseffekt, oder Heat-Adaption-Phasen als Anpassung für Hitzewettkämpfe. Beispiel, wir haben wieder den gleichen Sommer wie letztes Jahr, wie dieses Jahr, und dann willst du Trucker fahren und vielleicht ist Trucker dann auf einmal nicht davor die Tage Regen, sondern auch 30 Grad.
Ja.
Und dann stehst du dann da, hast dich einmal diese 30 Grad gespürt, dann willst du Heat-Adaption machen, dann musst du 2-3 Wochen vorher anfangen mit den ersten Heat-Sessions und dann merkst du auf einmal, boah, haut das rein, ich kriege ja nichts anderes mehr gerade gepackt. Ja. Also muss das einplanen, dann gehen wir 2-3 Wochen so ein bisschen von der Qualität flöhen.
Ja, also es gibt viele Sachen, die man machen kann. Das wissen wir nicht erst, seit wir jetzt auch nochmal die Folge über das, was die Jungs und Mädels bei der Tour mittlerweile vorher im Training machen, aufgenommen haben.
Ja.
Ich glaube, also was du gerade genannt hast, ist sehr relevant für sehr ambitionierte Athleten. Athletinnen, auch Höhentraining wieder ein Thema.
Ja.
Ich meine, selbst da haben wir ja auch ein paar, die sich damit befassen. Und auch wenn man vielleicht zum Beispiel mal in ein Höhenzelt oder sowas möchte.
Ja.
Das ist ja auch was glaube ich, in den nächsten Jahren tatsächlich Einzug in den Amateursport auch noch halten wird. Das heißt, es gibt so viele Komponenten. Man sollte tunlichst vermeiden, immer in 6 Wochen, 12 Wochen Blöcken zu denken, sondern man muss halt das wirklich strecken. Und deshalb, habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Zeitdruck. Das,
also deswegen kriege ich hier richtig FOMO gerade. Genau, ich muss mir einen Plan machen.
Kurz einen Plan machen, mal eben.
Brauche mal kurz meine 5 Minuten. Deswegen merkt man auch manche unserer Leute aus der Community, großes Lob an der Stelle für alle, die das machen, die melden sich jetzt auch zum Beispiel dann für, entweder für Coaching direkt oder für Planung für Online-Pläne,
ja.
Dass sie sagen, ey Lukas, lass mal bitte zusammensetzen und kurz überlegen, so was sind so, was könnte ich jetzt machen, wenn ich von mir aus Ötztaler Radmarathon fahren möchte nächstes Jahr, richtig gut, und ich habe da nochmal 2-3 andere Vorbereitungswettkämpfe,
ja.
Soll ich jetzt einen Baseplan machen, soll ich mit Hitwochen anfangen, wann ist ein Trainingslager sinnvoll, solche Gedanken sich zu machen, das ist jetzt schon irgendwo sinnvoll.
Was auch geil ist, Themensprung.
Jetzt bin ich gespannt.
Das erste Swift-Rennen eingestellt in unserem Club.
Ernsthaft?
Das erste Science Race ist online. Das heißt, es geht wieder los. Wir werden wieder ein paar Dinge auf Swift machen, auch in diesem Winter. Joint alle erstmal dem Science Club auf Swift in der Companion App.
Jetzt machen. Ihr könnt parallel dabei weiterhören.
Und genau, wir können parallel weiterhören und gleichzeitig werden wir halt immer wieder regelmäßig diese Rennen da einstellen und ich glaube, wenn wir das zu einer schönen Routine machen, dann haben die gleiche nice Dynamik wie im letzten Jahr.
Mhm.
Ich würde sagen, alle, wenn in den Kategorien immer so 20, 25, 30 Fahrer und Fahrerinnen mindestens sind, dann machen die Dinger richtig Bock.
Ja.
Ich glaube, das kriegen wir auch gut hin. Sieht schon mal sehr gut aus mit den Anmeldungen. Du hast gerade das Gesicht ein bisschen verzogen. Gefällt dir die Strecke nicht?
Nee, ich wollte gerade gucken, ob du mir irgendwas geschickt hast. In dem Moment hatte ich gerade WhatsApp offen und habe gesehen, dass mein Vater mir gerade, no joke, vor 30 Minuten Screenshots von seinem Swift Ride gerade schickt. Und der gerade, das sieht alles neu aus. Ein bisschen neue Übersicht für Power und Anstieg und so weiter. Ja, das
sieht alles neu aus.
Ja,
ist aber gut.
Ja, und ja, voll. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch dich in die richtigen Zonen halten und so weiter.
Es gibt auch neue Kategorien, die gerade getestet werden. Ich bin zwei Rennen gefahren in den letzten Wochen. Das sind so neue Punktekategorien.
Da werden wir nächstes Mal wieder eine Swift-Folge machen.
Kann sein, ja.
Aber ich fand's halt,
ich muss mich selber erstmal up-to-date bringen. Ich habe auch noch nicht alles kapiert. Und
ja.
Der blöde Aerotag, Supertag, der ist immer noch
immer da?
Der geht halt nur, wenn man alleine ist, glaube ich.
Das
nervt richtig, weil das hat mir halt echt immer geholfen.
Ja, stimmt. Was dir nicht helfen würde, wäre Wuschrennen, habe ich jetzt ein bisschen mitbekommen, weil die Windschattendynamik ist ja komplett ekelhaft.
Ja.
Es hört nach 6 Meter auf, das Fenster. Und du musst halt richtig ackern. Also du musst schon
mehr. Was auch ekelhaft ist, die Bewegung des Avatars.
Das ist wirklich anstrengend.
Aber dafür fand ich, die Grafik von der Welt
sieht cool aus.
Ja. Besser. Ich habe mir diesen Qualifier da gegeben.
Mhm.
Also nicht wirklich, weil da sind dann so 60 Avatare, die alle so den Arsch shaken.
Das ist mir zu viel.
Denke, ich sehe überhaupt, kann die nicht auseinanderhalten, weil
die
auch so ineinander fahren und so.
Ja. Da können wir demnächst drüber sprechen. Wir haben in knappe 4 Wochen die Wusch-Weltmeisterschaften, die E-Racing-Weltmeisterschaften laufen dieses Jahr auf Wusch und haben 2 Fahrer mit am Start, mit Ambitionen und die Formate leider echt sehr doof, weil auch die Qualifier haben schon gezeigt, das sind wirklich Formate, die sind in 12 Minuten zu Ende.
Ja.
Davon hast du auch 4 Sprints da drin, also das ist ganz, ganz wild. Klassifiziert eigentlich nicht die besten E-Racer, da muss man jetzt damit umgehen und können wir auf jeden Fall demnächst mehr berichten, ja.
Gut, ich würde sagen, wir haben auch wieder die Zeit ganz gut gefüllt. Wir hatten ja auch viel Programm. Was wir nicht behandelt haben, was aber noch kommt, ist Gravel-WM.
Gravel-WM, genau.
Haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Nächste Woche können wir dann nach den Zeitfahren mal so ein bisschen über die Zeitfahren sprechen, vielleicht nochmal kurz ins Detail dann gehen, auch fürs Frauenrennen, also Frauenstraßenrennen in Zürich. Und dann wird uns bestimmt auch wieder ein Thema einfallen, was noch irgendwie Relevanz gerade für den Trainingstechnik
schon. Voll. Und spätestens, wenn das Skispringen wieder anfängt, haben wir auch wieder Cyclocross-Saison.
Genau.
Um mal jetzt hier so richtigen Vibe reinzubringen.
Gut. Also, willkommen im Winter. Macht es gut. Danke wieder fürs Zuhören.
Und viel Spaß mit allen 25 Grad am Wochenende.
Ja, genau. Haut rein, bis nächste Woche. Ciao, ciao.